Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. An einem Tag, an dem wir an eine große Kunsthistorikerin erinnern, die Deutschland geliebt und trotzdem dafür gesorgt hat, dass die 1945 von der Roten Armee in die Sowjetunion verschleppte Beutekunst so bald nicht hierher zurückkehren wird. Die langjährige Direktorin des Moskauer Puschkin-Museums, Irina Antonova, ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Mehr dazu gleich in dieser Sendung. Vorher soll es um eine Immobilie in allerbester Berliner Lage gehen. Das Palais am Festungsgraben in einer Seitenstraße des Prachtboulevards unter den Linden zwischen Deutschem Historischem Museum, Gorki-Theater und Humboldt-Universität gelegen. Darum geht es. Dort sollte nach einer Ausschreibung des Senats der Verein Das Deutsche Haus einziehen, der unter anderem mit der Academy in Exile zusammenarbeitet. Nach deren Konzept sollte im Palais ein Ort für Synergien zwischen Zivilgesellschaft, Wissenschaften und Künsten entstehen, zum Thema Flucht und Exil. Diese Idee scheint nun aber ganz profan an den Renovierungskosten zu scheitern. Die wurden nämlich vom Land neu berechnet. Benjamin Dierks berichtet.
Schermin Langhoff tritt durch eine weiß lackierte Doppeltür auf den vorderen Balkon des Palais am Festungsgraben. Ein denkmalgeschützter Prachtbau aus der Mitte des 18. Jahrhunderts.
Das sogenannte Filetstück, das noch in Landesbesitz ist, direkt hinter der neuen Wache. Links haben wir das Deutsche Historische Museum und rechter Hand die Humboldt-Universität.
Langhoff ist die Intendantin des benachbarten Maxim-Gorki-Theaters, das seine Kantine und einige Büros im Palais hat und manchmal auch die Festsäle in der Belle Etage nutzt.
Hier sind wir im Marmorsaal des Palais. Sie sehen jetzt die Büste von Maxim Gorki und Heinrich Heine, die die Sowjets aufgestellt haben.
In der DDR war im Palais das Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft untergebracht. Nach der Wende zogen ein kleines Theater und andere Mieter im Palais ein. Die oberen Festsäle aber wurden vernachlässigt und einem Catering-Dienst überlassen, der sie privat vermietete. Das soll sich nun ändern. Das Haus wird saniert und soll dann verpachtet und für Kultur und Stadtgesellschaft geöffnet werden. Bei der Ausschreibung vor 3 Jahren konnte der Verein Das Deutsche Haus überzeugen, dem auch Schermin Langhoff angehört. Gemeinsam mit der Humboldt-Universität solle hier ein Haus für die Künste und die Wissenschaft im Exil entstehen, sagt die Vorsitzende des Vereins Ezra Küçük.
Künstlerinnen und Künstler, die ihre Arbeiten vielleicht in Ungarn, in der Türkei, in Polen, teilweise vielleicht auch in Amerika nicht mehr so ausführen können, dass die dort einen Ort kriegen, von wo aus sie wirken und arbeiten können.
Aber nun hat die landeseigene Berliner Immobilienmanagement GmbH, kurz BIM, angekündigt, wie hoch die Miete sein soll. Und der Kulturverein fühlt sich vor den Kopf gestoßen. 15 bis 20 Euro pro Quadratmeter könne der nicht zahlen, sagt Küçük.
Durch die gestiegenen Baukosten entsteht die Situation, dass Kulturakteure, wie wir einer sind, über den Preis verdrängt werden.
Berlin will die Sanierungskosten über die Miete wieder hereinholen. Und die haben sich seit der Ausschreibung vor 3 Jahren beinahe verdreifacht. Von 22 auf rund 60 Millionen Euro. Das streitet die BIM nicht ab. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass es teurer werden könnte, sagt Geschäftsführerin Birgit Möhring.
Wir hatten in 2017 eine grobe Kostenschätzung dessen, was auf das Land Berlin als Eigentümer dieser Immobilie zukommt, wenn wir sanieren. Nun muss man aber auch dazu sagen, dass man eine solche Kostenschätzung nur eben relativ im Groben halten kann, solange man nicht genau weiß, wer denn da Mieter wird und was dort passiert.
Bislang nicht berechnete Ausgaben für Statik, Denkmalschutz sowie gestiegene Baukosten hätten die erwarteten Investitionen in die Höhe getrieben.
Wir möchten das Haus öffnen, wir möchten, dass dort Kreativität, Kultur und auch Wissenschaft Platz findet, aber wir möchten eben auch, dass das Land nicht mit Steuergeldern dauerhaft dort zuschießen muss.
Möhring hofft, dass es noch bis zum Jahresende zu einer Lösung kommt. Der Verein Deutsches Haus befürchtet aber, dass das Palais dann neben bereits fest zugesagten Räumen etwa für das Maxim Gorki Theater ausschließlich der Humboldt-Universität zugesprochen wird. Maxim Gorki Intendantin Schermin Langhoff.
können wir wirklich es uns leisten, nur nach Rentabilitäts- und Wirtschaftlichkeitsrechnungen zu agieren, oder müsste diese Diskussion nicht nochmal geführt werden vom Parlament und von der Öffentlichkeit, was in diesem Haus geschehen soll?
Rückendeckung gibt es vom kulturpolitischen Sprecher der Berliner Grünen, Daniel Wesener. Er verlangte im Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses Klarheit über die Zukunft des Palais.
Es ist ja in der Tat ein merkwürdiger Vorgang, dass bei solchen Verfahren auf einmal die immobilienwirtschaftlichen Rahmenbedingungen verändert werden.
Berlins Kultursenator Klaus Lederer, Linke, will ebenfalls nicht zulassen, dass das Haus allein der Humboldt-Uni überlassen wird.
Ich glaube, dass also jetzt versucht werden muss, nach einer konstruktiven Möglichkeit zu suchen, die dem Deutschen Haus die Umsetzung des Projekts dort ermöglicht.
Davon allerdings muss Lederer auch die zuständige Finanzverwaltung überzeugen. Ein wenig Hoffnung auf das Filetstück in Berlin-Mitte immerhin darf das Deutsche Haus sich noch machen.
Probleme im Palais, Benjamin Dierks berichtete. Irina Antonowa war über Jahrzehnte hin eine der wichtigsten Kunsthistorikerinnen der Sowjetunion und später Russlands. Sie hat westliche Kunst in den Osten gebracht und östliche in den Westen, beispielsweise 1995 in der legendären Ausstellung Berlin-Moskau. Im Alter von 98 Jahren ist sie nun in ihrer Heimat gestorben. Irina Antonowa war aber auch eine Kulturpolitikerin, wenngleich ohne Amt. Sie kannte jahrzehntelang die sogenannten Spetsfondi-Depots, die es auch im Puschkin-Museum in Moskau gab. Von 1961 bis 2013 war sie dort Direktorin und wusste von diesen Spezialdepots, in denen jene Kunstschätze lagerten, die die Rote Armee bei Kriegsende aus dem besiegten Nazi-Deutschland abtransportiert hatte. Die Schätze von Troja und Eberswalde zum Beispiel, aber auch Kunstwerke von Rembrandt bis Van Gogh. Irgendwann nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wurden sie bekannt und Russland und Deutschland begannen Verhandlungen. Auf der einen Seite immer mit dabei Irina Antonowa, auf der anderen immer dabei Professor Wolfgang Eichwede, Historiker und Gründungsdirektor der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen. Ihn habe ich gefragt, wie er die Kunsthistorikerin Antonowa in diesen politischen Gesprächen erlebt hat.
Ja, ich habe sie tatsächlich gut gekannt. Sie war in manchen dieser Gespräche sehr hart, eigentlich in fast allen offiziellen Gesprächen war sie sehr hart, und sie wurde von der russischen Seite mit einem enormen Respekt behandelt. Von der deutschen war so eine Mischung aus Abneigung und doch auch Respekt dabei. Ich erinnere ein Gespräch, das war auf Außenministerebene im russischen Außenministerium in Moskau. Antonowa war nicht angemeldet, aber sie kam plötzlich in den Verhandlungssaal und setzte sich hinten hin. Und man merkte, wie in dem gleichen Augenblick, als sie eintrat, sich die Atmosphäre veränderte. Die russische Seite war nervös, die deutsche flüsterte sich zu, da ist ja die Antonowa. Sie war eine Autorität für sich genommen, sie war eine wirkliche Institution.
Und das hat sie körperlich auch ausgestrahlt, eine kleine Frau mit sehr fester Frisur, meistens in grauen Kostümen, so habe ich sie jedenfalls erlebt. War sie letztlich mit dafür verantwortlich, dass es irgendwann ein russisches Gesetz gab, das die ganze Beutekunst zu russischem Staatseigentum erklärte?
Die Initiative zu diesem Gesetz ging von dem Akademieinstitut für Staat und Recht aus. Sie selbst hat das sicher mit abgedeckt. Ich glaube nicht, dass sie eine Initiatorin davon war. Ich habe mit ihr über diese Frage oft gesprochen, auch gestritten. Ich habe sie verstanden, sie hat auch mich verstanden, hat sie immer wieder gesagt. Ihr entscheidendes Argument war, dass sie in einem sehr intensiven, langen Gespräch mit mir zum Ausdruck brachte. Sie sagte mir: Schauen Sie, Wolfgang, mein Mann ist Jude und aus seiner Familie hat nur er überlebt. Wie kann vor diesem Hintergrund Deutschland sagen, ihr müsst zurückgeben? Wir müssen vor diesem Hintergrund gar nicht zurückgeben. Wir müssen uns verständigen, aber wir müssen nicht zurückgeben. Und die deutsche Seite war in den ersten Jahren, also in den 90er Jahren, ja sehr hart, sehr stark auf eine Rechtsposition aus. Sie stellte dieser deutschen Position ihre moralische gegenüber, aber hat das in offiziellen Gesprächen mit Härte getan, in persönlichen Gesprächen mit Wärme. Sie kannte ja auch manche der deutschen Unterhändler, die noch in der DDR tätig waren. Sie kannte diese aus deren DDR-Zeit. Und diese schimpfte oft auf sie, Irina Antonowa, und sie ging an ihr Regal und sagte: Schauen Sie mal, soll ich jetzt die Reden rausholen, die XY 1980 oder 82 gehalten hat, voller Hass und Abneigung gegen den Westen? Das hat doch so keinen Sinn. Wir müssen doch versuchen, in einer gewissen Offenheit uns selbst gegenüber auch konsequent zu bleiben. Und vor dem Hintergrund des Krieges geht es nicht, dass Deutschland vorwärts. Das war ihre Position. Auf der anderen Seite muss man immer wieder sagen, sie ist eine wirklich große Frau. Sie ist eine wirklich große Direktorin gewesen. Sie hat in der alten Sowjetunion als eine der ersten überhaupt an die damals unter Stalin und auch noch nach Stalin verpönte westliche Kunst des 20. oder späten 19. Jahrhunderts erinnert. Sie hat die erste große Ausstellung westliche Kunst des 20. Jahrhunderts in Moskau organisiert. Sie hat das Museum von dort her in einen internationalen Kontext gebracht. Sie hat große Abende, sie hat mit dem berühmten Pianisten Swjatoslaw Richter die Dezembernächte in ihrem Museum organisiert. Bei aller Härte in der einen Frage der sogenannten Beutekunst war sie eine aufgeschlossene und gewinnende Frau und Persönlichkeit dieses Jahrhunderts, des letzten Jahrhunderts.
Sie hat selbst eine Zeit lang in Deutschland gelebt als Jugendliche, Anfang der 1930er Jahre. Sie hat die deutsche Kultur, die deutsche Malerei, die deutsche Musik vor allen Dingen sehr geliebt. Wie haben Sie sie als privaten Menschen wahrgenommen? Würden Sie sie als Freundin bezeichnen?
Ja, ich wage nicht, eine so große Dame als Freundin zu bezeichnen. Aber vor einigen Jahren, das war 3 Jahre her, waren wir zufällig zur gleichen Zeit im Bolschoi-Theater in Moskau. Und sie kam sofort auf mich zu. Wir umarmten uns und freuten uns. Wir müssen uns unbedingt verabreden. Also, obwohl wir Kontroversen hatten, konnten wir uns, glaube ich, auch sehr, sehr herzlich verstehen. Sie ist eine Spezialistin in italienischer Kunst von der Renaissance an gewesen. Sie sprach neben Deutsch, das sie fließend beherrschte, Französisch, Italienisch ebenso fließend, auch Englisch natürlich. Sie war eine große Frau und sie ist nicht nur für Russland Einfluss. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten in Deutschland sie nicht nur durch die Brille dieser sogenannten Beutekunst gesehen, sondern wir hätten sie als Gesamtpersönlichkeit gewürdigt und hätten sie dann mehr geschätzt, als viele das heute bei uns getan haben.
Wolfgang Eichwede zum Tod der russischen Kunsthistorikerin Irina Antonowa. Das Bildungsnetzwerk China, an dem in Deutschland das Goethe-Institut und die private Stiftung Mercator beteiligt sind, hat sich zum Ziel gesetzt, in beiden Ländern das Wissen über das jeweils andere Land zu verbessern. Geschehen soll das unter anderem über Sprachunterricht und über Unterrichtsmaterial. Deutsch ist inzwischen zweitbeliebteste Fremdsprache an chinesischen Schulen. Konkrete Ziele und Projekte hat das Netzwerk nun vorgestellt. Den Geschäftsführer Kaspar Wellbergen habe ich gefragt, wie er sich die Annäherung denn konkret vorstellt.
Also wir arbeiten daran, dass China-Kompetente in Deutschland beziehungsweise Deutschland-kompetente Schulen in China entstehen, die Schülerinnen und Schülern in beiden Ländern den Weg öffnen und die Wahl geben, eine Beschäftigung mit dem jeweils anderen Land zu einem festen Bestandteil ihrer Bildungsbiografie zu machen. Und wir haben uns vorgenommen, sowohl die Anzahl von Schülerinnen und Schülern, die an einem Austausch teilnehmen, zu erhöhen, als auch diejenigen, die Chinesisch lernen und China als Lerninhalt stärker im Fachunterricht verankern.
Ist das ein Informieren oder ist das ein Werben?
Es ist beides. Es ist ein Werben darum, sich mit China stärker auseinanderzusetzen, was aus unserer Sicht nicht bedeutet, dass man die Augen verschließt vor kritischen Aspekten, die es in China durchaus auch zu betrachten gibt.
Da kommen wir sicherlich gleich noch drauf zu sprechen. Schulen dürfen kein Werbematerial verwenden. Das steht in den Schulgesetzen. Welche Rolle spielt denn die Kultur?
Also wir machen nur Angebote. Wir erstellen zum Beispiel Materialien. Wir sammeln Materialien, die es schon gibt, die dann Lehrkräfte verwenden können, wenn sie das möchten. Also wenn zum Beispiel Anknüpfungspunkte im Politik- oder Geografieunterricht oder Geschichtsunterricht bestehen, können Lehrkräfte auf unsere Materialien zurückgreifen, die wir im Moment noch entwickeln. Das heißt, sowohl zur Kultur als auch zu Geschichte, politischem System und so weiter werden wir Angebote machen.
Sie haben die Wertediskussion schon selbst angesprochen, Herr Wellbergen. Meinungsfreiheit, Demokratie, Diversität, Lager für bestimmte Bevölkerungsgruppen, die Uiguren in China. Wie werden Sie mit solchen dissonanten Themen umgehen?
Es ist aus unserer Sicht, es ist offensichtlich, dass Deutschland und China sich in ihrem politischen System und auch in ihrem Wertesystem in sehr vielen Punkten unterscheiden. Austausch bedeutet für uns nicht, Ungerechtigkeiten in diesem Partnerland gut zu heißen oder zu entschuldigen, sondern im Gegenteil erlaubt manchmal auch, dass man da noch ein bisschen genauer hingucken kann. Ich kann das zum Beispiel für uns als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Bildungsnetzwerks sagen. Alle von uns haben eine Zeit lang in China gelebt und für uns waren diese Erfahrungen Augenöffner. Neben allen schönen menschlichen Erfahrungen, die man da machen kann, hat es uns zumindest auch alle nicht abgehalten davon, das grundlegend andere politische System oder Wertesystem wahrzunehmen oder auch kritisch zu reflektieren.
Was gibt Ihnen denn die Hoffnung, mit einer, undemokratischen Weltmacht auf Augenhöhe agieren zu können? Gibt es da Signale, dass man bereit ist, Kritik auch anzuhören oder sogar anzunehmen?
Ich glaube, ohne die Beschäftigung mit China, vor allen Dingen auf dem Schulniveau, aber auch nicht nur da, ist es noch schwieriger, auf diese Augenhöhe zu gelangen als ohne. Ich glaube, das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Wenn man sich gar nicht damit beschäftigt, wie der andere tickt, wie das andere Land tickt, wie eine andere Kultur tickt, ist das, glaube ich, von vornherein aussichtslos.
Wenn Sie sagen, es geht darum, dass deutsche Schülerinnen und Schüler China sozusagen in ihre Lern- und Erfahrungsbiografie mit aufnehmen können, heißt das dann auch möglicherweise eine Zukunft in China, beispielsweise als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sehen?
Für ganz viele Menschen und für immer mehr Menschen aus Deutschland heißt es das. Für mich zum Beispiel auch. Ich war selbst 6 Jahre lang in China. Und ich glaube, für alle Personen, in deren Zukunft ein Aufenthalt in China bevorsteht, würden sie sehr davon profitieren, wenn in der Schulzeit China an der einen oder anderen Stelle schon mal vorgekommen wäre.
Wann soll es denn konkret losgehen? Sie haben die Ziele und Pläne und Projekte jetzt vorgestellt?
Genau, wir sind sozusagen schon mitten in der Arbeit. Wir werden in den nächsten Wochen die ersten Projektausschreibungen schon veröffentlichen, wo sich dann Schulen und auch Lehrkräfte um Förderung und Fortbildung bewerben können. Insofern, wir sind schon mitten drin.
Sagt Kaspar Wellbergen, der Geschäftsführer des Bildungsnetzwerks China. Ende vergangener Woche haben wir über einen Kulturkampf berichtet, der sich zurzeit auf Kuba ereignet. Dort waren Mitglieder des Kunstkollektivs Bewegung San Isidro in einen Hungerstreik getreten. Sie protestierten damit dagegen, dass ein Schnellgericht den Rapper Denis Solis zu 8 Monaten Haft verurteilt hatte, wegen angeblicher Beamtenbeleidigung. In der Nacht zu Freitag hatten deshalb Sicherheitskräfte das Kulturzentrum des Kollektivs geräumt. Am Wochenende protestierten nun Hunderte von Menschen aus der kubanischen Kulturwelt gegen diese Räumung, um Solidarität zu zeigen. Der Vizeminister versprach ihnen zunächst einen Dialog. Dann allerdings, so hoch ist das Thema inzwischen gekocht, intervenierte der Staatspräsident höchstpersönlich. Peter B. Schumann aus Berlin mit den Einzelheiten.
Alles sah zunächst nach Entspannung aus. Die Streikenden hatten ihre Aktion abgebrochen und waren nach kurzer Verhaftung zu ihren Angehörigen entlassen worden. Dort stehen sie unter Polizeiaufsicht. Auch Luis Manuel Otero Alcantara, der Gründer der Gruppe, der von jeglichem Kontakt abgeschottet in einem Krankenhaus liegt. Doch dann versammeln sich im Verlauf des Samstags Hunderte von Kulturschaffenden, meist jüngere Leute, vor dem Kulturministerium. Wir warten hier schon seit Stunden auf den Kulturminister, damit er zu legitimen Fragen Stellung nimmt, sagt Tanja Bruguera, eine der bekanntesten Künstlerinnen Kubas. Wir wollen zum Beispiel wissen, was das Ministerium zu tun gedenkt, um die Meinungsfreiheit in diesem Land zu schützen, damit die Kunstschaffenden frei und unabhängig arbeiten können. Allmählich wird es dunkel und es treffen immer mehr Leute ein. Die Situation spitzt sich zu, als plötzlich die Straßenbeleuchtung abgeschaltet wird. Eine Taktik der Stadtsicherheit, die in den Nebenstraßen ihre Truppen zusammengezogen hat, um die Menschen zu verunsichern. Das Licht der Handys und von Filmkameras hüllt die Szene in eine gespenstische Atmosphäre. Nach einer halben Stunde wird es wieder hell. Inzwischen ist weitere Prominenz angekommen. der auch international gefragte Schauspieler Jorge Perogoria und Fernando Pérez, einer der bedeutendsten Filmregisseure der Insel. Wir sind hier, um das Kulturministerium aufzufordern, euch anzuhören. Das ist die Stunde des Dialogs, denn seit langem fehlt es an einem unmittelbaren Gespräch mit der jungen Generation. Sie bringt heute die Spontanität zum Ausdruck, die ich in den 1960er Jahren in Kuba erlebt habe. Gegen Mitternacht empfängt tatsächlich Vizeminister Rojas eine Delegation der Versammelten. Das Treffen dauert 4 Stunden. Am Schluss fasst Catherine Bisquet, eine der Teilnehmerinnen am Hungerstreik, einige Punkte zusammen. Das Ministerium wird sich besonders um die Situation des inhaftierten Rappers Denis Solis und um Luis Manuel Otero Alcántara kümmern, formuliert die Poetin unter dem Beifall der Menge. Es wird für einen Dialog zwischen den Institutionen und den unabhängigen Künstlern sorgen, über die Themen, die beide Seiten beschäftigen. Ein Minimalkonsens, doch immerhin soll es endlich wieder Gespräche geben. Vor allem die unabhängige Szene der Kultur fühlt sich seit 2 Jahren gegängelt, seit die Verordnung 370 existiert. Sie verlangt, dass alle, die öffentlich auftreten wollen, zuvor eine Lizenz des Ministeriums benötigen und ihre Darbietung anmelden müssen. Dem gesamten Bereich der jungen, noch nicht angepassten, aufmüpfigen Kunst wurde so ein Maulkorb verpasst. Es geht also bei dieser einzigartigen Protestaktion nicht nur um ein Willkürurteil gegen einen Rapper, sondern um das grundsätzliche Problem eines Freiraums für kritische Kultur und um das Selbstverständnis dieser doch eigentlich revolutionären Regierung. Das sieht Staatspräsident Díaz-Canela anders und lehnt am Sonntag jeglichen weiteren Dialog und damit einen Kurswechsel der Politik ab.
Meinungsfreiheit als Kriegserklärung. Peter B. Schumann über eine bemerkenswerte Entwicklung auf Kuba. Die nächste Berlinale soll trotz Pandemie im Februar stattfinden. In welcher Form aber? Vor Ort oder digital? Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Enne Seidel.
Die Berlinale selbst hat sich das bislang noch offen gehalten. Die Verantwortlichen wünschen sich aber, dass das Filmfestival nicht online, sondern tatsächlich ganz normal in Berlin stattfindet. Der Berliner Kultursenator ist da allerdings skeptisch. Angesichts der derzeitigen Infektionszahlen glaube er nicht, dass es im Februar in Berlin volle Kinosäle geben könne, so Klaus Lederer. Und er betonte, dass es bereits gute Ideen gäbe, wie solche Festivals ins Internet verlegt werden könnten. Wie die Berlinale im kommenden Jahr genau aussehen wird, das soll in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden. Eine neue Intendanz für die Kölner Oper, die wünscht sich Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker und will deshalb den Vertrag der jetzigen Intendantin Birgit Meyer auslaufen lassen. Gegen diese Entscheidung gibt es allerdings immer mehr Protest. Jetzt wendet sich auch die deutschsprachige Opernkonferenz in einem offenen Brief an die Kölner Oberbürgermeisterin und bittet sie, ihre Entscheidung zu überdenken. Das Kölner Opernhaus wird schon seit 2012 saniert. Birgit Meyer habe das Haus bisher gut durch diese schwierige Phase geführt, heißt es in dem Schreiben. Sie sollte diesen Prozess daher auch weiterhin begleiten und das sanierte Opernhaus, wenn es dann soweit ist, selbst eröffnen dürfen. Meyers Detailkenntnis und ihr Wissen um die besonderen Bedingungen seien sicherlich hilfreich für einen reibungslosen Umzug von der Ausweichspielstätte zurück ins Opernhaus, so die Mitglieder der Opernkonferenz, die die 13 größten Opernhäuser im deutschsprachigen Raum versammelt. Kölns Oberbürgermeisterin hatte vor knapp 2 Wochen vorgeschlagen, die Intendanz der Oper im übernächsten Jahr neu zu besetzen, damit die neue Ära im sanierten Opernhaus mit einer neuen Handschrift beginnen könne. Auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kölner Oper sowie weitere Persönlichkeiten aus der Kölner Kulturszene haben bereits dagegen protestiert. Die Oper Köln ist auch eine der Preisträgerinnen der Oper Awards, die in insgesamt 20 Kategorien vom Fachmagazin Oper vergeben werden. In diesem Jahr geht die Auszeichnung unter anderem an den Chor der Oper Köln, der sich in den schwierigen akustischen Bedingungen der Ersatzspielstätte durch ein konstant hohes musikalisches Niveau hervorgetan habe, so die Begründung der Jury. Als bestes Opernhaus wird in diesem Jahr die Staatsoper Hannover ausgezeichnet. Der Preis für die beste Regie geht an Tobias Kratzer. Und gestorben ist der portugiesische Philosoph und Literaturwissenschaftler Eduardo Lourenço, einer der wichtigsten Denker des Landes und einer der besten Kenner, des portugiesischen Schriftstellers Fernando Pessoa. Mehr zu Lorenzos Werk und seinem Vermächtnis hören Sie morgen hier in Kultur heute.
Mehr zum mutmaßlichen Anschlag mit einem Auto, Tote und Verletzte in Trier gleich in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Mein Name ist Stefan Kolderhoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.